Unser Predigttext steht heute in Apostelgeschichte 3, Vers 11 bis 26. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk: Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat sein Knecht Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt: Ein Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Und es wird geschehen. Jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk. Und alle Propheten von Samuel an und den Folgenden, so viele geredet haben, sie haben euch auch diese Tage im Voraus angekündigt. Ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes. Denn Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham sprach: Und in deinem Namen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Wir danken dir für diese Worte, Herr, die du uns gegeben hast. Und dein Wort ist heute noch so kräftig wie damals, als es gesprochen wurde durch deinen Knecht Petrus. Und wir bitten dich, dass du auch heute zu unser aller Herzen sprichst. Amen. Amen. Es hatte alles begonnen mit einem spektakulären Ereignis. Das war eine sehr ungewöhnliche Heilung eines Menschen, der unheilbar krank war. Petrus begegnet einem Bettler am Tor des Tempels, der von Geburt an gelähmt war. Er nahm ihn bei der Hand, hieß ihn aufstehen im Namen Jesus. Der Geheilte geht mit ihnen in den Tempel hinein, betet Gott an und preist Gott. Und das passiert öffentlich im Tempel vor ganz vielen Augenzeugen. Das heißt, sie waren voll Erstaunen. Es war ein Wunder. Unter einem Wunder verstehen wir ein Ereignis, dessen zustande gekommen man sich nicht erklären kann und was Verwunderung und Erstaunen auslöst bei den Augenzeugen. Heute sind Wunder wieder sehr modern. Der heutige moderne Mensch, der nennt sich wissenschaftlich und aufgeklärt. Er glaubt nicht mehr daran, dass Gott die Welt erschaffen hat, aber gleichzeitig ist er erstaunlich offen für Übernatürliches und Unerklärbares. Er hat große Sehnsucht nach etwas, was größer und stärker ist als er und was ihm in seinen Problemen irgendwie helfen kann. Und die Leute sagen: Ja, wenn Gott heute noch solche Wunder täte, ja, dann könnte ich auch an ihn glauben. Die Frage ist, ja, was soll man denn glauben? An welchen Gott? Von welcher Religion? Reicht es, an seine Existenz zu glauben? Und was genau soll man über ihn glauben? Also man braucht weitere Informationen über Gott. Das Wunder alleine reicht keineswegs aus. Und so ist es auch hier. Diese wunderbare Heilung des Gelähmten machte die Menschenmengen im Tempel aufmerksam, dass hier ein göttliches Eingreifen stattgefunden hatte. Und nun folgt die Erklärung dieses Ereignisses in dieser Predigt des Petrus. Er beginnt mit der Frage: Was wundert ihr euch? Wir würden uns über diese Frage wundern. Ja, warum soll man sich über ein Wunder nicht wundern? Aber warum ist diese Frage verwunderlich? Ja, weil sie die Bedeutung dieses Wunders nicht verstehen. Denn die Heilung eines Gelähmten sollte für diese Menschen da nichts Neues gewesen sein. Das ist ja alles schon geschehen in Israel, als Jesus unter ihnen gewirkt hat vor seiner Kreuzigung. Er hat genau dasselbe getan. Das müssten sie ja eigentlich kennen. Und besonders die Heilung von Blinden und Gelähmten hatte nochmal eine besondere Bedeutung. Das war ein Zeichen auf den Messias hin. Das waren Dinge, die nur der Messias tun konnte. Und Gott hat das zuvor in seinem Wort ja angekündigt, wenn der Messias kommt und sein Reich nahe ist, dass solche Dinge geschehen würden. Also wir sehen, dieses göttliche Wunder war hier kein Selbstzweck oder nur Lebenshilfe für einen leidenden Menschen, dass das etwas leichter hat. Sondern es war ein Zeichen, es hatte eine konkrete Bedeutung und es hat auf etwas hingewiesen. Und so sehen wir in der Apostelgeschichte, dass diese wunderhaften Zeichen Jesus als den verheißenen Retter ausgewiesen und bestätigt haben, wie auch in den Evangelien. Und das haben die Zuhörer anscheinend schon vergessen. Und stattdessen meinen sie offenbar, Petrus und Johannes hätten das durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt. Die meinen, das sind besondere Heilige mit übernatürlichen göttlichen Kräften. Und so schnell sind wir bei der Menschenverehrung, wenn irgendwas Ungewöhnliches geschieht. Wir vergleichen uns dann mit Menschen, die besondere Erfahrungen mit Gott gemacht haben und meinen dann, ja, das sind besonders geistliche Menschen, die haben einen höheren geistlichen Stand als wir und dann stellen wir sie in den Mittelpunkt und verehren sie. Aber darum geht's doch gar nicht. Die Wunder sollen Gott verherrlichen, die sollen auf ihn hinweisen als den Urheber. Und darum wirkt er sie. Und so hat dieses Wunder der Heilung des Gelähmten zwei Funktionen. Einmal, um die ganze Aufmerksamkeit der Massen im Tempel zu erregen und um sie auf Jesus hinzuweisen. Und zweitens, sie waren ein Zeichen, ein messianisches Wunder, um die Verkündigung des Petrus zu bestätigen, die darauf folgte. Gott zeigt hier den Anwesenden unmissverständlich, in Petrus redet jetzt der auferstandene Herr Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Das Zweite, die vollmächtige, geistgewirkte Verkündigung. Wie schon in seiner Pfingstpredigt verkündigt Petrus hier eine vollmächtige Botschaft, die vom Heiligen Geist gewirkt ist. Er fängt ohne Einleitung sofort an, von Jesus zu sprechen. Ja, Gott hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Jesus ist das Zentrum seiner Verkündigung. Gott hat seinen Knecht verherrlicht. Jesus steht am Anfang und im Mittelpunkt seiner Verkündigung. Er wird erhoben, er wird geehrt. Und da müssen wir uns auch fragen, ist Jesus als der Retter das Zentrum unserer Verkündigung? Geht es immer um ihn in unserer Verkündigung und nicht nur in der Verkündigung, sondern in allen Gemeindeaktivitäten ist er der Mittelpunkt. Seine Person, sein wunderbares Erlösungswerk am Kreuz. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden irgendwann andere Dinge wichtig, die in den Vordergrund rücken. Dann redet man nur über persönliche Erlebnisse oder besondere geistliche Erfahrungen, dann unterhält man sich mit Wundergeschichten oder man gibt nur psychologische Lebenshilfe weiter oder ergötzt sich an menschlichen Visionen und Ideen für die Gemeinde. Gibt auch Prediger, die reden nur über sich selber. Was wird heute alles gepredigt? Gott will nicht unterhalten, er will nicht amüsieren, sondern er will die Herzen überführen. So auch hier in dieser Predigt des Petrus. Wir sehen hier drei wesentliche Punkte. Das erste, die Sünde. Der Heilige Geist hält hier den Juden in Jerusalem ihre konkrete Sünde vor. Er nennt das beim Namen, was sie getan haben. Sie haben den Herrn Jesus an Pilatus ausgeliefert. Sie haben seine Verurteilung geradezu erpresst. Sie haben die Kreuzigung verlangt für einen, der absolut gerecht war. Dafür haben sie einen zu Recht verurteilten Mörder freigepresst. Und den Fürsten des Lebens, das heißt den Urheber, den Schöpfer allen Lebens, haben sie getötet. Und Petrus sagt hier zu den Anwesenden, ihr habt das getan. Es geht immer um die persönliche Schuld des Menschen vor Gott. Es geht nie um irgendeine anonyme Masse. In unserer demokratischen Kultur ist es ja durchaus beliebt, sich hinter einer anonymen Mehrheit zu verstecken, die irgendwas entschieden hat. Und dann waren ja alle beteiligt und ich habe ja nichts damit zu tun. Und der Einzelne, der kann sich dann schön in der Masse verstecken. Aber Gott spielt dieses Spiel nicht mit. Gott macht jeden Einzelnen für seine Entscheidungen und seine Handlungen verantwortlich. Und dann sind wir bei der Frage, wer hat denn Jesus getötet? Waren es die Juden? Waren es die Pharisäer? Oder war es Pilatus? Oder waren es die römischen Soldaten? Es waren du und ich, jeder. Jeder von uns mit seiner Sünde. Und das war der Grund seines Sterbens. Und daher erwartet Gott von jedem Menschen ein persönliches Bekenntnis seiner Schuld und seiner Sünde. Und wir wollen den Mut haben, das in unserer Verkündigung, in unserem Zeugnis auch konkret anzusprechen, indem wir über Gottes Gerechtigkeit, seine Rechtsforderungen sprechen und auch genau erklären, was Sünde ist. Sünde ist die persönliche Schuld des Menschen vor Gott. Es ist sein selbstbestimmtes, ichsüchtiges Leben ohne Gott und außerhalb seiner gerechten Ordnung. Und das ist das eigentliche Problem, was den Menschen von Gott trennt. Es sind nicht seine Probleme, es sind nicht seine Verletzungen, es ist nicht seine böse Umgebung oder seine schlimme Vergangenheit. Es ist die persönliche Sünde. Das Zweite, die Gerechtigkeit Gottes. Ihn, Jesus, hat Gott aus den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Mit der Auferweckung Jesu aus den Toten hat Gott ihn als den Gerechten bezeugt. Und nun bezeugen die Jünger das als die Augenzeugen der Auferstehung. Gott hat den, der als Verbrecher gekreuzigt und hingerichtet wurde, durch seine Auferstehung vollkommen rehabilitiert. Er ist nicht im Tode geblieben. Der dritte Punkt ist der Glaube an Jesus. Und da sind wir bei einem ganz zentralen Punkt der Verkündigung. Das Ziel einer jeden Verkündigung ist ja, im Zuhörer Glauben zu wecken an den Herrn Jesus Christus. Und was ist Glaube gemäß der Bibel? Biblischer Glaube ist nicht etwa ein kritikloses Annehmen von irgendwelchen unbewiesenen Behauptungen. Das wäre Leichtgläubigkeit, das wäre einfach nur dumm. Man muss sich mal fragen, ja, warum soll man denn glauben? Würden wir auch jedem Gebrauchtwagenverkäufer glauben oder jedem Anlageberater einfach so auf irgendwelche Versprechungen hin? Man braucht auch immer eine Grundlage, eine Begründung für den Glauben, einen Beleg gewissermaßen, dass das vertrauenswürdig ist. Und der Beleg hier in dieser Geschichte, das ist der geheilte Gelähmte, der im Tempel umherspringt und Gott preist. Und das ist eine Tatsache. Und die zeigt den Anwesenden, Jesus handelt hier als der Auferstandene. Er hat hier genauso gehandelt wie vor seiner Kreuzigung, als er noch als Mensch in Israel gewirkt hat. Also muss er leben. Also muss das Zeugnis, was die Apostel hier geben, wahr sein. Ein ganz starker Beleg. Und dieser Glaube an den Namen Jesus hat dem Kranken nun die Heilung gegeben, sagt Petrus. Warum? Warum ist das so? Wessen Glaube? Wir bekommen hier im Text keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Kranke selber irgendeinen Glauben hatte. Der hat sich mit seiner Situation arrangiert, Tag aus, Tag ein, da an der Tempelpforte zu betteln, seinen Lebensunterhalt damit irgendwie zu bestreiten. Er hat von Gott sehr wahrscheinlich nichts erwartet. Ja, er hat, wir lesen das im Vers 5, von den Aposteln nur erwartet, dass er ein paar Münzen in seinen Becher bekommt. Das war alles. Die Apostel waren hier die Handelnden. Und es geht hier um den Glauben der Apostel, nicht um den Glauben des Geheilten. Weil die Apostel an den Auferstandenen geglaubt haben und nun in diesem Glauben an den Kranken gehandelt haben. Das ist der Glaube an seinen Namen. Und dieser durch Jesus gewirkte Glaube hat diese Heilung bewirkt. Das heißt, Jesus bewirkte in Petrus und Johannes den Glauben an den, der die Heilung vollbringt. Das war nicht die Glaube an die Heilung oder die Heilung durch den Glauben, die sogenannte Glaubensheilung. Es sollte dazu dienen, dass die Israeliten sehen und glauben, dass Jesus als der Auferstandene hier durch seine Boten handelt. Israel bekam immer Zeichen dafür, dass eine Offenbarung von Gott war. Überall im Alten Testament, Evangelien, auch der Paulus spricht davon. Und deshalb kann man nicht sagen, das, was jetzt Petrus und Johannes hier gemacht haben, das ist irgendeine Methode, die die Gemeinde Jesu für alle Zeiten irgendwie verallgemeinern kann und die immer funktioniert. Aber solches Gedankengut ist heute verbreitet. Deshalb ein paar Worte dazu. Es ist die Vorstellung, man kann Wunder oder göttliche Heilung durch den richtigen Glauben irgendwie herbeiführen, indem man ein bestimmtes Ritual befolgt, indem man sich das Gewünschte bildlich vorstellt, visualisiert sozusagen, dazu mit dem Mund positive Bekenntnisse macht und dazu noch formelhaft den Namen Jesus bekennt. Aber Petrus sagt ja in Vers 12, wir haben das nicht aus eigener Kraft und Frömmigkeit bewirkt. Geht nicht. Also die Vorstellung, man könne Gott zu irgendwas zwingen, dass er irgendwas tut, das ist ein magisches Denken. Das ist nicht biblisch. Biblischer Glaube ist was ganz anderes. Es ist ein Vertrauen in die Person Gottes und des Herrn Jesus. Nämlich, dass er alles souverän wirkt, nach seinem Wohlgefallen, wann er es will und wie er das will. Und genau diesen Glauben haben sie hier gehabt. Ja, man fragt oft, wirkt Gott heute noch unter uns Wunder? Ich bin mir sicher, dass Gott heute noch Wunder tut. Gott ist noch genauso souverän und noch genauso mächtig wie damals. Aber er tut es nicht auf Befehl von Menschen. Er handelt nicht immer so, wie er damals gehandelt hat. Er handelt auch nicht immer gleich. Wenn er an dem einen so gehandelt hat, dann handelt er an dem anderen wieder anders. Es gibt da keine Regel, keine Methode. Und wir können sein Eingreifen nicht irgendwie produzieren oder erzwingen oder herbeiführen. Nach meiner Überzeugung tut Gott heute noch Wunder, aber keine apostolischen Zeichen mehr, so wie damals. Die waren hier für die Zeit der Apostel, speziell für Israel bestimmt. Wenn Gott heute noch Wunder tut an den Seinen, und da gibt es sicherlich viele Zeugnisse für, dann kriegt das in der Regel nur ein kleiner Personenkreis mit und nicht mehr so die großen Massen hier wie damals. Wir lehnen göttliche Wunder keineswegs ab, aber wir müssen doch sagen, sie müssen von Gott sein und nicht nur irgendeine Show von Leuten, die nur die Massen begeistern wollen. Und wir müssen dazu auch wissen, dass auch die Finsternis allerlei Tricks beherrscht, Mittel der Verführung, um gewisse Dinge nachzuahmen. Vor solchen werden wir ausdrücklich gewarnt im Neuen Testament, dass es falsche Zeichen gibt, falsche Wunder, falsche Apostel. Wenn irgendwas Übernatürliches passiert, dann ist das nicht automatisch von Gott. Die Finsternis kann da vieles nachäffen. Und da brauchen wir Unterscheidungsfähigkeit von der Bibel her. Wenn Gott heute an uns Wunder tut, dann möchte er sich selber verherrlichen und sehr wahrscheinlich lässt er auch deshalb manche Lasten zu. Und dieses Beispiel des Gelähmten, das kann uns ermutigen heute, wenn wir in der Situation sind, sagen, da kann mir eigentlich nur ein Wunder helfen, dass wir dem Herrn einfach vertrauen und auf ihn warten, bis er sich an uns verherrlicht. Dagegen müssen wir warnen vor der heute verbreiteten Wundersucht. Wenn ein Wunder nicht zum lebendigen Glauben an den führt, der das Wunder wirkt, dann ist es vergeblich. Es verurteilt vielmehr. Ja, vor allem den Ungläubigen, da sie um die Existenz Gottes wissen und doch nicht glauben. Und so ist auch der Zweck des Wunders hier, dass Gott Jesus verherrlicht, damit er zu Menschen reden kann. Und wenn Gott redet, dann erwartet er, dass der Mensch hört. Und nun folgt die Botschaft, Vers 17 und 18. Jetzt geht es vom Zeichen zum Glauben. Was genau sollen sie glauben? Der Glaube ist weit mehr als nur irgendetwas über Gott zu wissen. Es ist eine Vertrauens- und eine Liebesbeziehung zu diesem Gott. Und dafür ist das Wort Gottes nötig, sein Reden zu uns. Nur darauf kann dieser echte Glaube wachsen und entstehen. Und das predigt Petrus, was Gott durch die Propheten geredet hat. Und in der Mitte steht das Kreuz des Herrn Jesus, sein stellvertretendes Leiden und Sterben, seine Auferstehung. Das ist auch wieder Paulus im 1. Korintherbrief schreibt. Ich wollte nichts verkündigen als Christus und ihn als gekreuzigt. Und nur in dieser Botschaft ist die Kraft der Verkündigung, die Herzen verändert. Wie wir schon gesagt haben, ist das Hauptproblem des Menschen vor Gott die Schuldfrage. Warum? Heute sagen ja vielleicht manche Spötter oder Atheisten, ja, das ist typisch Kirche. Erst machen sie einem Schuldgefühle und dann bieten sie die Vergebung als Problemlösung an. Aber das ist zu kurz gedacht. Wenn in unserer Gesellschaft jemand durch sein Verhalten jemand anders schädigt, dann hat er Schuld. Dann ist er schuld und dann muss er dafür einstehen, dann muss er dafür haften. Also die Schuldfrage, die ist untrennbar mit unserer Existenz verknüpft. Niemand kann sich davon freisprechen. Jeder ist schon irgendwo mal schuldig geworden. Es liegt also reale Schuld vor und Schuld ist immer Schuld vor Gott. Es geht nicht bloß um Schuldgefühle. Es gibt berechtigte Schuldgefühle, wenn Schuld da ist. Das Problem ist, dass der Mensch heute nicht mehr weiß, was Sünde ist. Die Gesetzlosigkeit nimmt heute überhand. Das ist die Verwerfung aller göttlichen Gebote und Ordnung. Immer mehr. Und Petrus nimmt hier einen Einwand vorweg. Ja, wir haben das ja nicht gewusst. Wir haben ja nicht gewusst, was wir da getan haben, dass wir da den Urheber des Lebens gekreuzigt haben. Es mag eine Ausrede sein, dass man in Unwissenheit gehandelt hat, aber das befreit nicht von der persönlichen Schuld und Verantwortung. Ja, Gott hat sogar den Tod des Messias geplant. Er hat es vorausgesagt in den Propheten. Aber dennoch ist der Mensch für alle seine Handlungen verantwortlich. Er kann sich da nicht rausreden auf irgendein anonymes Schicksal. Und nun benutzt Petrus das Wort Gottes, um sie zu überführen. Er gibt nun einen weiteren Beleg dafür, dass sie glauben sollen, nämlich die erfüllte Prophetie, die Vorhersagen in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Wir müssen genauso Gottes Wort benutzen, wenn wir überzeugen wollen. Nur dieses Wort hat die Kraft, die Menschen zu überführen und den Glauben im Zuhörer zu bewirken. Und das ist unsere stärkste Waffe. Das Wort Gottes ist ein Schwert, heißt es in der Bibel. Es schneidet, es dringt durch. Und es liegt eine besondere Verheißung Gottes auf diesem Wort. Jesaja 55, Vers 11. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Es liegt eine besondere göttliche Kraft in diesem Wort, weil der Heilige Geist dadurch wirkt und überführt. Und es ist besser als alle menschlichen Argumente, die wir uns ausdenken können. Aber dafür müssen wir dieses Wort behalten. Es muss in uns leben. Wie sieht es damit aus? Wie sieht unser persönlicher Umgang mit Gottes Wort im Alltag aus? Setzen wir uns jeden Tag diesem Wort aus? Darf es auch in unser Leben hineinreden? Darf es uns kritisieren, überführen? Oder wollen wir es lieber nur schön auf dem Teller angerichtet betrachten? Wenn Gott dich von Sünde überführt, dann ist das seine Liebe. Er will vergeben und er will segnen. Das Dritte, die Bekehrung als Wirkung des Heiligen Geistes. Ab Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch. Der entscheidende Punkt in der Predigt. Es wird eine Entscheidung gefordert des Zuhörers, nämlich Buße und Bekehrung. Und das setzt die Erkenntnis der Sünde und den Glauben voraus. Buße hat nichts mit Büßen zu tun, sondern das heißt Umkehr, Änderung des Denkens, der Gesinnung. Und Bekehrung bedeutet Hinwendung weg von der Sünde hin zu einem Leben mit dem Herrn Jesus. Es ist eine totale Veränderung des bisherigen Lebens. Und wenn das geschieht, dann ist die Buße echt. Man kann das auch nur in Worten tun, aber ohne diese Lebensveränderung nützt es nichts. Was war ihre eigentliche Sünde? Es war ihr Unglaube an den Herrn Jesus, der ihnen von den Propheten als Messias verheißen war. Sie haben ihn abgelehnt, sie haben ihn verworfen. Sie haben seinen Tod als Verfluchten am Kreuz gefordert. Aber Gott will ihnen ihre Sünden nicht vorhalten. Er will vergeben. Aber dafür ist Umkehr nötig. Umkehr, das ist die Einsicht, das Bekennen. Gott recht zu geben. Ich habe gesündigt vor dir. Ja, wie der verlorene Sohn. Vater, ich habe gesündigt. Gott will vergeben. Damit er segnen kann. Und die Sünde ist im Weg. Es ist seine Liebe, die den Sünder zieht. Und Gott gibt ihnen hier Verheißung. Was will er denn schenken? Er will den senden, den er zuvor verkündigt hat, Jesus Christus. Er will Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn schenken. Was will Gott ihnen hier schenken? Was ist hier gemeint? Es ist nicht unbedingt das, was wir heute verkündigen. Wir müssen hier zwei Dinge verstehen. Diese Worte sind zu Israeliten gesprochen. Und wir müssen im Hinterkopf haben, die ganzen Verheißungen, die speziell das Volk Israel durch die Propheten im Alten Testament erhalten hat. Das heißt hier, sie sollen Buße tun und an Jesus glauben, damit Gott seine Verheißung wahrmachen kann, die er ihnen gegeben hat. Nämlich, dass Jesus als der König und Messias wiederkommt und das Königreich aufrichtet. Ja, das sind diese Zeiten der Erquickung, von denen hier in Vers 19 die Rede ist. Und da gibt es hunderte von Verheißungen dazu in den Propheten. Israel sind gewaltige Segnungen für die Zukunft verheißen worden. Aber die Voraussetzung dafür war eine Herzensbekehrung dieses Volkes. Heute in der Gemeindezeit, in der Gnadenzeit, haben wir andere Segnungen in und durch Jesus. Wir bekommen die Errettung aus dem Reich der Finsternis, aus der Macht der Sünde. Und ewiges Leben, Hoffnung und Freude. Wir werden hineingenommen in die ganze Fülle himmlischer Segnungen, die uns im Herrn Jesus Christus alle geschenkt sind. Wir sind Gesegnete in Jesus. Und das dürfen wir dankbar annehmen. Und ihm immer wieder dafür anbeten und danken. Der vierte Punkt, die Kraft des Wortes Gottes. Vers 22. Und nun zitiert der Petrus aus dem Wort Gottes. Seine Predigt ist in der Heiligen Schrift gegründet. Er zitiert Gottes Offenbarungen an sein Volk aus den Büchern Mose, aus den Propheten. Er bringt keine eigene Lehre, keine klugen Argumente, sondern das, was Gott geredet hat. Und er überzeugt sie allein durch das Wort der Schrift. Ja, warum sollen sie an Jesus als den Messias glauben? Mose hat schon den Messias als den Propheten angekündigt. Und Mose hat auch schon gewarnt vor den Folgen der Ablehnung und des Nichthörens und dass Gott von jedem einmal Rechenschaft dafür fordern wird. Auch die Propheten ab Samuel haben davon geredet. Es gibt also keine Ausrede auf Unwissenheit. Und der Herr Jesus selbst ist die Erfüllung der Segnung des Abraham-Bundes, der Abraham schon verheißen wurde. Er ist dieser Segensnachkomme, von dem hier die Rede ist. In deinem Samen soll gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist der Herr Jesus selber. Und dieser Segen ist nun in der Person Jesu zu euch gekommen. Und nehmt ihn doch an, indem ihr euch von eurer Bosheit, von eurem Unglauben bekehrt. Und so ist auch Jesus Gottes Gnaden- und Liebesangebot an uns. Gott zieht den Sünder in seiner Liebe zu sich. Der Sünder ist ihm willkommen. Ist doch eine wunderbare Botschaft. Aber die einzige Bedingung ist, er muss anerkennen, dass er ein Sünder ist. Und er muss die Gnade und die Vergebung in Jesus annehmen. Und Jesus alleine für seine Errettung vertrauen. Und so wollen wir auch das Evangelium verkündigen. Und dann wirkt der Heilige Geist im Zuhörer und überführt ihn. Es ist eine wirklich geisterfüllte Predigt, die der Petrus hier gehalten hat. Und da möchte ich nochmal auf die Textlesung zurückkommen in Johannes 16. Sie enthält genau diese drei Kennzeichen, die der Herr Jesus dort erwähnt. Und wenn der Heilige Geist kommt, wird er die Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Es ist diese dreifache Verkündigung des Heiligen Geistes. Über die Sünde. Ja, die eigentliche Sünde ist die Sünde ihres Unglaubens, dass sie nicht an ihn glauben. Das zweite, über die Gerechtigkeit. Nämlich, dass Jesus, der Gerechte, für die Ungerechten starb, was Gott besiegelt hat durch seine Auferstehung. Und das dritte, über das Gericht. Satan wurde am Kreuz gerichtet. Das Urteil über ihn ist gesprochen. Wer sich unter dieses Urteil stellt, hat das ewige Leben. Und wer sich nicht unter dieses stellvertretende Gericht stellt, durch Glaube, Buße und Bekehrung, wird mit dem Teufel dasselbe Gericht über seine Sünde teilen. Und das ist der Ernst der Botschaft. Und den dürfen wir auch nicht verschweigen. Eine solche geisterfüllte Predigt bewirkt Umkehr. Der Heilige Geist muss die Arbeit tun, am Herzen der Menschen sich überführen. Das können wir nicht. Das ist seine Sache. Aber Gott erwartet von uns, dass wir sein Wort in der rechten Weise so bezeugen, dass der Heilige Geist in den Herzen wirken kann. Dann haben wir diese göttliche Vollmacht, wie auch der Petrus, ist nicht an seine Person gebunden. Jeder von uns kann diese göttliche Vollmacht haben. Gott kann uns dann gebrauchen für sein Reich, damit wir auch anderen zum Segen sind. Ein solches Zeugnis möge der Herr uns alle schenken. Amen. Amen.